ARD.
Everybody was unified in wanting this war to end and seeing peace in the Middle East. And we're very close to achieving that. Thank you all, and everybody will be treated fairly.
Es ist nicht das erste Mal, dass US-Präsident Trump davon spricht, dass ein Frieden im Nahen Osten im Handumdrehen herbeigeführt werden kann. Alle wollen, dass der Krieg endet und Frieden einkehrt im Nahen Osten, hat er gestern Abend gesagt. Und wir sind sehr nah dran. Alle würden fair behandelt. Aber gestern Abend ist ja tatsächlich etwas passiert, was eine Wendung zum Guten bringen könnte. Nämlich...
Die Hamas hat Trumps Friedensplan in wichtigen Punkten zugestimmt.
Trotzdem gibt es im Gazastreifen weiterhin Explosionen.
Schon morgen könnte weiterverhandelt werden. Es gibt Informationen, dass eine israelische Delegation dafür nach Ägypten reist.
Das AKW Saporischschja ist seit 10 Tagen vom Stromnetz getrennt.
Ein französischer Journalist ist bei einem russischen Drohnenangriff in der Ukraine getötet worden.
Hallo, ich bin Inken Henkel.
Und ich bin Michael Hafke. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror am Samstag, dem 4. Oktober um 17 Uhr. Gestern kam am späten Abend die Nachricht, dass die Hamas dem Gaza-Plan von US-Präsident Trump in Teilen zustimmt. Danach gab es erleichterte Reaktionen. Zu Recht?
Ja, schon. Trump fühlte sich bestätigt in seinem Ultimatum und auch in seinem Optimismus, dass die Hamas zustimmt. Bundeskanzler Merz meinte, nach fast 2 Jahren Krieg sei dies die beste Chance auf Frieden. UN-Generalsekretär Guterres hat alle Parteien aufgerufen, die Chance zu nutzen.
Das ist doch jetzt eigentlich das erste Mal, dass die Hamas in Aussicht stellt, alle Geiseln freizulassen, oder?
Stimmt. Und das wäre nicht nur ein riesiger Erfolg für Trump, sondern natürlich auch eine unbeschreibliche Freude und Erleichterung für die Familien in Israel. Allerdings sind sich nicht alle so sicher, dass das auch was wird. Hören wir mal, was Yehuda Cohen befürchtet, der Vater von einer Geisel. Sein jetzt 21-jähriger Sohn Nimrod wurde vor 2 Jahren von der Hamas verschleppt.
Well, the concerns can come from 3 sides. One side is of course Hamas, he will start playing games. Other concern is Netanyahu, he will start to play games. And the third concern is maybe Trump will lose interest.
Ja, und Cohen sagt da gerade, er ist aus 3 Gründen besorgt. Und zwar erstens, die Hamas wird anfangen, Spielchen zu spielen. Zweitens dann, Netanyahu wird Spielchen spielen. Ja, und seine dritte Sorge ist, dass Trump vielleicht das Interesse verliert.
Ja, immerhin hat Präsident Trump aber mit seinem 20-Punkte-Plan schon viel erreicht. Allerdings wollen die Islamisten bei zentralen Dingen nachverhandeln. Also die Befürchtung von Yehuda Cohen, dass das noch schiefgehen könnte, ist absolut nicht von der Hand zu weisen. Welches die besonders heiklen Punkte sind, also mit denen sich die Hamas schwer tun wird, das dröselt unser Korrespondent Jörg Poppendick mal auf. Er hat heute Morgen mit Katja Strippel vom Bayerischen Rundfunk gesprochen.
Also die Hamas hat zugestimmt, dass alle Geiseln übergeben werden können und im Gegenzug eben, so steht es ja in dem US-Trump-Friedensplan, sollen eben 2000 palästinensische Häftlinge freigelassen werden. Also die Hamas hat reagiert, auch innerhalb des Zeitrahmens. Sie hat dem Ganzen aber eben nur in Teilen zugestimmt. Sie will eben nochmal verhandeln. Da geht es zum einen eben um die Freilassung der Geiseln. Da hat ein Hamas-Vertreter gesagt, das jetzt in 72 Stunden umzusetzen. Auch das ist ja Teil des Trump-Plans, sei eben unrealistisch. Beobachter hier sagen übrigens, die Hamas weiß gar nicht genau, wo sich eben alle Geiseln aufhalten. Und es befinden sich ja auch gar nicht alle Geiseln in den Händen der Hamas. Einige sind eben auch in den Händen von anderen Terrororganisationen. Und die Hamas hat in ihrer Stellungnahme eben auch gesagt, sie will ihre Entwaffnung außerdem erst zustimmen, wenn die israelische Besatzung beendet ist, wenn also die israelischen Truppen den Gazastreifen verlassen haben. Und die Hamas hat in einem Interview danach auch nochmal deutlich gemacht, dass sie, was die politische Zukunft des Gazastreifens anbelangt, da möchte sie mitreden. Und sowohl die Entwaffnung als auch eine mögliche Rolle bei einer politischen Zukunft im Gazastreifen, das sind beides rote Linien für Israel. Das waren Kernforderungen in der Vergangenheit, immer neben eben der Freilassung der Geiseln.
Ja, und wie wertet jetzt eigentlich Israel diese Reaktion der Hamas? Rechnet die Regierung Netanyahu dann mit einer Einigung?
Die Israelis können eigentlich nicht überrascht sein, dass die Hamas nachverhandeln will. Trump hatte ja seinen Vorschlag zuerst mit mehreren arabischen Staaten besprochen. Dann hat er ihn Netanyahu vorgelegt, der dann noch über Einzelheiten verhandelt hat. Und danach erst wurde der Plan der Hamas vorgestellt. Die Frage ist jetzt, wo überhaupt noch Spielraum ist, wer wie kompromissbereit ist.
Also ich denke mal, dass es jetzt um die Reihenfolge der einzelnen Schritte gehen wird. Also zum Beispiel, wie weit, wie schnell zieht sich die israelische Armee aus dem Gazastreifen zurück? Und bleibt die Hamas dabei, dass dieser Rückzug die Bedingung dafür ist, dass sie ihre Waffen abgibt?
Genau. Das ist wohl eine der roten Linien der israelischen Regierung, dass das genau umgekehrt abläuft. Israel sagt, und das steht auch in Trumps Plan, erst die Entwaffnung der Hamas, dann Rückzug der israelischen Armee.
Vielleicht, damit es nicht gleich daran scheitert, hat Trump gestern Abend eine Art Warnung an Israel gerichtet. Er hat ja wohl direkt reagiert auf die Zusagen der Hamas und Israel aufgefordert, mit dem Beschuss im Gazastreifen aufzuhören.
Ja, genau. Er hat auf seiner Plattform Truth Social geschrieben, Israel muss sofort die Bombardierung von Gaza einstellen, damit wir die Geiseln sicher und schnell befreien können. Ob Israel die Angriffe einstellt, ist aber unklar. Mehrere Medien in Israel hatten berichtet, dass die Armee die Anweisung bekommen hat, diese Bodenoffensive in der Stadt Gaza zu stoppen. Den Berichten nach verteidigt sich das Militär aber weiter gegen Bedrohungen vor Ort und das offenbar auch mit Luftangriffen. Das bestätigt unser Korrespondent Christian Limpert. Am Vormittag hat er seine Eindrücke auf Tagesschau 24 so geschildert.
Wir stehen hier circa 5 Kilometer Luftlinie entfernt von Gaza Stadt. Das ist jetzt liegt direkt hinter uns. Und wir sehen hier nach wie vor heftige Explosionen. Wir hören diese Explosionen, wir hören Drohnen in der Luft. Das heißt, die israelischen Angriffe auf die Stadt gehen weiter. Es gibt inzwischen auch eine Stellungnahme des israelischen Militärs. Dort heißt es, man sei nur noch defensiv aktiv im Gazastreifen. Wir können von hier aus nicht einschätzen, welche Form diese Angriffe sind, aber sie sind nach wie vor sehr heftig.
Also ich frage mich, wie das Ganze jetzt auf die Menschen im Gazastreifen wirkt. Da gibt es einen Plan, dem beide Seiten zumindest zum Teil zustimmen und gleichzeitig erleben sie, dass erstmal weitergekämpft wird. Können die sich denn jetzt überhaupt vorstellen, dass da eine positive Entwicklung einsetzen könnte?
Genau das hat Christian Limpert einige Bewohner gefragt. Hören wir mal, welche Haltung da überwiegt.
Also mit den Menschen, mit denen ich gesprochen habe, die sagen alle, sie haben nun zum ersten Mal einen vorsichtigen Optimismus. Man ist der Meinung, dass nachdem man ja oft schon an Verhandlungspunkten war, wo es nach einer Lösung schien und dann man sozusagen ernüchtert wurde, man wirklich nun hier einer möglichen Waffenruhe sehr, sehr nahe ist. Aber es bleibt eben eine große Skepsis.
Diese Skepsis haben wir vorhin auch schon gehört bei dem Vater der israelischen Geisel. Jetzt würde mich aber noch interessieren, was wird denn nun passieren, wenn im schlechtesten Fall das Ganze platzt und es eben keine Einigung mit der Hamas gibt?
Da hatte Donald Trump gedroht, dass über die Hamas die Hölle hereinbrechen würde. Was damit gemeint ist, ob und wie Trump dann eingreifen will eventuell, ist unklar. Geäußert hat sich dagegen aber die israelische Armee. Dazu nochmal Christian Limpert.
Das israelische Militär, der oberste Generalstabschef, der hatte gestern noch angekündigt, dass wenn es eine Nein-Antwort geben sollte der Hamas, dass man dann für Gaza-Stadt einen Plan habe, nämlich ein Ultimatum an die noch etwa 200.000 verbliebenen Menschen. Die werde man dann auffordern, die Stadt sofort zu verlassen, weil jeder, der dort bleiben werde, als Terrorist angesehen werde. Also es gibt ja auch konkrete Pläne, wie man weitermachen wird in Gaza-Stadt, wenn das alles scheitern sollte und dies auch alles trotz der internationalen Kritik, ja diese Offensive, die Angriffe auf Gaza-Stadt eben nicht weiterzuführen.
Aber erstmal soll es weitere Gespräche geben. Nach neuesten Meldungen deutet sich Bewegung an. Israelische Medien melden unter Berufung auf Personen, die an den Verhandlungen beteiligt sind, dass Israel ein Team nach Ägypten schicken will. Diese Nachverhandlungen könnten schon morgen anfangen. Eine offizielle Bestätigung aus Israel gab es dazu aber noch nicht.
Und im Krieg in der Ukraine steht wieder einmal das größte AKW Europas, Saporischschja, im Fokus. Seit Kriegsbeginn, also 3,5 Jahren, melden wir immer wieder Angriffe auf das AKW.
Genau. Und Saporischschja ist ja jetzt seit dem 23. September schon vom Stromnetz getrennt. So lange ist das noch nie vorgekommen. Zwar sind die Reaktoren da abgeschaltet, aber sie brauchen trotzdem Strom, um die Kühlung in Gang zu halten. Und das wird derzeit gewährleistet mit Notstromgeneratoren, die mit Diesel betrieben werden.
Ja, und jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Das AKW liegt nämlich im von Russland besetzten Teil der Ukraine. Wer nun also ist verantwortlich für die Reparaturen und wer sorgt dafür, dass das AKW wieder in Gang gesetzt wird?
Da kommt die Internationale Atomenergiebehörde ins Spiel, kurz IAEO. Deren Beobachter sind dauerhaft vor Ort. Genau die hat sich jetzt eingeschaltet. Wie es heißt, würden derzeit detaillierte Vorschläge mit beiden Kriegsparteien besprochen. Allerdings ist keine Rede davon, was genau damit gemeint ist. Generaldirektor Grossi sagte immerhin, Russland und die Ukraine seien bereit, die Reparaturen auf beiden Seiten der Front vorzunehmen. Dafür müsse aber der Krieg unterbrochen werden.
Mit anderen Worten, nachdem das Atomkraftwerk wieder läuft, geht der Krieg munter weiter. Wie genau sieht es jetzt gerade in Saporischschja aus? Vor allem, was beabsichtigt Russland mit der Abkopplung vom ukrainischen Stromnetz? Antworten darauf kommen von Florian Kellermann aus Kiew.
Russland hält das Gelände des Atomkraftwerks Saporischschja besetzt, seit 3,5 Jahren. Der Krieg brachte es immer wieder in die Schlagzeilen, die Angst vor einem Atomunfall. So war es, als Gebäude des AKW beschossen wurden. Und immer, wenn die Stromleitungen zum Kraftwerk unterbrochen wurden, denn die Reaktoren des AKW sind zwar längst heruntergefahren, müssen aber weiterhin gekühlt werden. So lange wie jetzt waren sie nie ohne Stromzufuhr von außen. Doch gefährlich sei das nicht, sagt die ukrainische Atomenergieexpertin Olha Koscharna. Es gibt auf dem AKW-Gelände 20 Dieselgeneratoren, die Strom erzeugen können. 8 davon sind in Betrieb und das genügt schon. Weitere 9 stehen bereit und können bei Bedarf zugeschaltet werden. Weitere 3 werden gerade gewartet. Diesel gibt es nach meinen Informationen auch genug. Und die russischen Besatzer werden es weiter anliefern. Sie sind schließlich keine Selbstmörder. Das AKW Saporischschja war schon oft vom ukrainischen Stromnetz getrennt, seit Russland die Ukraine überfallen hat. Anders ist diesmal. Der Schaden liege auf von Russland besetztem Gebiet, heißt es in der Ukraine. Deshalb könne die Ukraine ihn auch nicht reparieren. Und es gab zuvor keine Kämpfer in der Nähe, wie eine Analyse im Auftrag von Greenpeace ergab. Sie stützt sich auf Satellitenaufnahmen. Ukrainische Beobachter und auch Greenpeace meinen deshalb, Russland habe die Leitung absichtlich durchtrennt. Olha Koscharna meint, Russland spiele mit der Angst vor einem Atomunfall. So wolle es der Weltgemeinschaft erklären, dass es das AKW an sein eigenes Stromnetz anschließen müsse. Dieser Plan wurde schon im Juli 2022 bekannt. Es ging darum, mit dem AKW die von Russland besetzten Gebiete der Ukraine zu versorgen, darunter die Halbinsel Krim und auch das Gebiet Krasnodar. Also auch eine Region im Südwesten Russlands. Russland bereitet das seit langem vor, das zeigen Analysen. Es baut an einer Stromleitung zum AKW, auch das ist durch Satellitenaufnahmen belegt. Der russische Konzern Rosatom würde das besetzte AKW dann vollends in seinen Besitz nehmen und nutzen.
Ja, und die gegenseitigen Angriffe, vor allem auf Energieanlagen, gehen natürlich weiter. In der Nacht gab es einen Angriff auf eine Raffinerie in der Nähe von St. Petersburg.
Und dabei ist die Raffinerie, die ungefähr 800 Kilometer nördlich der ukrainischen Grenze liegt, in Brand geraten. 7 Drohnen sollen von der Flugabwehr abgeschossen worden sein und der Brand soll gelöscht sein. Das hat der Gouverneur der Region bestätigt. Es war übrigens schon der 2. Angriff innerhalb weniger Wochen. Auch aus der Ukraine werden Angriffe gemeldet. Im Gebiet Tscherniw, das liegt nördlich von Kiew, wurden mehrere Energieanlagen von russischen Drohnen getroffen. 50.000 Menschen sind dort seitdem ohne Strom. Und es wird einige Zeit dauern, bis die wieder ans Netz angeschlossen sind.
Ja, kommen wir nun noch zu einem weiteren traurigen Kapitel im Krieg in der Ukraine. Seit Kriegsbeginn sind Journalistinnen und Journalisten dort und berichten teilweise unter Lebensgefahr vom Kriegsgeschehen. Und die Zahl der Getöteten steigt. Jetzt ist ein preisgekrönter Fotojournalist aus Frankreich ums Leben gekommen.
Anthony Lalicon ist sein Name und getötet wurde er bei einem Drohnenangriff im ostukrainischen Donbass. Dabei wurde wohl auch ein ukrainischer Journalist verletzt. Lalicon hat in Frankreich vor allem für Le Monde und Le Figaro berichtet, aber auch in Deutschland für den Spiegel und die Zeit. Bei dem Angriff war er mit einer ukrainischen Brigade unterwegs. Beide Journalisten hätten kugelsichere Westen mit der Aufschrift Press getragen.
Und die ukrainische Brigade spricht auf der Online-Plattform Facebook dann auch von einem gezielten Angriff feindlicher Drohnen. Diesem Urteil schließt sich dann auch die Internationale Journalistenföderation an und sie fordert eine Untersuchung des Vorfalls. Auch der französische Präsident Macron meldete sich auf X und er sprach den Angehörigen des getöteten Journalisten sein Beileid aus. Und das war Krieg und Terror. Ich bin Michael Hafke, bei mir im Studio war Inken Henkel aus der Nachrichtenredaktion.